fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von
Go Free Concepts.
Herzlich willkommen zu Barfuß im Podcast, einer neuen Folge, einem Interview-Spezial, und dazu begrüße ich natürlich wie immer zuerst meine liebe Partnerin, die Yvonne. Hallo Yvonne.
Ja, hallo Alex.
Und heute haben wir einen besonderen Gast, und zwar haben wir einen Orthopäden und Unfallchirurgen, Buchautoren und einen Fernsehstar. Er ist garantiert unter den Top 10 der bekanntesten deutschen Fernsehärzte seit Dr. Brinkmann. Ja. Und da schüttelt er mit dem Kopf den Spruch, ich finde er gut, sag ich. Wir begrüßen den Revierdoc Dr. Matthias Manke. Hallo Matthias.
Ja, hallo, schönen guten Abend zusammen, liebe Yvonne, lieber Alex, danke für eure Einladung, hier in eurem Podcast teilzunehmen. Ich freue mich drauf und bin gespannt auf eure Fragen.
Ja, schön, dass du da bist.
Ganz genau. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Matthias, zwei Bücher hast du schon hervorgebracht. Das letzte Buch ganz neu jetzt, wenn der Orthopäde Rücken hat. Da hast du aus eigener Leidenserfahrung und aus der Sicht eines Arztes da ja über das Thema gesprochen. Wir sprechen hier ja nun mal über Füße und deswegen würde uns dein erstes Buch ein bisschen mehr interessieren, Leichtfüßig. Wie kam es denn zu dem Buch?
Tja, leichtfüßig, sagt er schon, schön leicht, fluffig durchs Leben gehen. Und ja, als Arzt habe ich letztendlich festgestellt, in der Klinik, wenn du deine Ausbildung machst, dann gibt es immer nur die Unterscheidung, Füße gut, wir machen nichts, Füße schlecht, wir operieren. Und so, du machst deine Ausbildung in der Klinik, machst deine Facharztausbildung über 6, 7 Jahre und kommst dann irgendwann in die Praxis und stellst fest, sag mal, es gibt aber nicht nur den Unterschied guter Fuß, nichts machen, schlechter Fuß, operieren, sondern wenn du deine Patienten über die Jahre behandelst, siehst du, dass die Füße schon einen entscheidenden Einfluss haben auf den gesamten Körper. Aber ganz wichtig ist, du musst dich um deine Füße kümmern, denn kleinste Veränderungen führen dann irgendwann zu großen Problemen. Und wenn du die nicht vorzeitig, rechtzeitig angehst, dann gibt's halt ein Problem.
Also sagst du auch, dass die Füße quasi die Basis sind?
Genau, ich sage immer, die Füße, die sind das Fundament unseres Körpers. Und wie bei so einem Haus, wenn das Fundament wackelig ist oder nicht gut sicher aufgebaut ist, dann fängt alles darüber an, irgendwann mal zu wackeln, ist instabil. Und deswegen ist es mal ganz gut oder es ist wichtig, dass das Fundament halt wirklich stark, kräftig ist, dass man darauf aufpasst. Aber erfahrungsgemäß, und da gibt er mir wahrscheinlich recht, geben relativ wenig Leute Obacht auf ihr Fundament.
Ja, eher die wenigen, würde ich sagen, ja, tatsächlich. Ja, interessanter Punkt, ja, auch du sagtest, man sagt immer nur gesund, ungesund, und bei Thema ungesund geht es meistens direkt in den OP. Dazwischen sind ja auch noch ganz viele Baustellen und Abstufungen. Wie viel Schwerpunkt ist das bei dir in der Arbeit gewesen, das Thema Fuß, von wirklich nichts machen bis OP? Und bist du auch operativ am Fuß tätig gewesen?
Gut, ich fange mit der letzten Frage direkt an. Ja, ich bin operativ am Fuß tätig gewesen und es hat mir nie richtig Spaß gemacht. Ja, also Füße zu operieren ist keine Sache, die man von jetzt auf gleich macht, sondern das ist schon ein komplizierter Eingriff. Und ich habe gemerkt, ich bin für gewisse Sachen sehr gut geeignet und für gewisse Sachen eher suboptimal. Deswegen habe ich das Operieren anderen Leuten in die Hand gegeben und habe dann mich eher darauf spezialisiert, was kann man konservativ, also ohne Operation machen. Und wenn man sich jetzt die Füße anschaut, dann fängt das leider schon im Kindesalter an. Und wenn man da nicht am Anfang schon drauf achtet, dann legst du halt dein Grundstein für eine schlechte Fußentwicklung. Ja. Jetzt ist es so, am Anfang ist das so, da geben die Eltern sich noch Mühe, ja, kaufen dann gute Schuhe, sind noch drum besorgt und irgendwann fangen sie an und spätestens im Teenageralter sagen sie, komm, such dir deinen Schuh aus und fertig. Und die äußeren Lebensumstände führen mittlerweile auch dazu. Ja, Kinder werden so ein bisschen kräftiger, das heißt übergewichtiger. Es wird nur noch in Schuhen rumgelaufen. Und das letztendlich führt schon zu einer Fehlentwicklung am Fuß. Und ich versuche das immer in meinem täglichen Arbeit mitzugeben, wenn die Eltern da sind und die Kinder einfach mal zur Allgemeinkontrolle vorgestellt werden, versuche ich schon immer so ein bisschen darauf hinzuleiten, achtet auf die Füße eurer Kinder. Leider ist das, dieses Bewusstsein muss noch geschult werden, würde ich mal so sagen.
Definitiv.
Du hattest das ja auch in deinem Buch erwähnt, ne? Dieses Projekt zeigt her eure Füße. Wurde das eigentlich gut angenommen? Bei mir war das vorher tatsächlich nicht bekannt.
Na, das Projekt zeigt her eure Füße ist ein Projekt vom Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und da geht man einmal im Jahr in eine Schule, ja, also freiwillig. Man kann die Schule aufsuchen, man kontrolliert dann die Füße. Und man kann da so ein leichtes Empfehlungsschreiben für die Eltern mitgeben, dass man sagt, okay, lasst eure Füße mal vom Orthopäden kontrollieren. Vielleicht sollte man da vielleicht orthopädische Einlagen machen. Und das ist eigentlich eine feine Sache. Wenn dieses Projekt an der betreffenden Schule nicht stattfindet, dann gibt es immer noch die U-Untersuchung beim Kinderarzt, wo der Kinderarzt auch mal drauf gucken könnte und sagen würde, okay, dein Fuß sieht ein bisschen komisch aus, nicht so, wie er sein sollte. Stellen wir mal beim Orthopäden vor. Aber auch das geht so ein bisschen verloren. Ja? Also ich sage mal, lieber den Fuß einmal mehr vorstellen beim Orthopäden als einmal zu wenig und danach wirklich die Probleme haben.
Aber meinst du nicht auch, dass... Ja, wer gut. Darf?
Einer von euch, ihr dürft frei auswählen, wer mir die nächste Frage stellen darf.
Das war nett, danke. Ja. So, ich dränge mich vor, sonst komme ich hier wieder nicht zu Wort, Alex.
Ja, ist klar.
Matthias, meinst du nicht auch, man sollte nicht sogar schon im Kindergarten gucken, dass die Füße sich gesund entwickeln und auch das richtig gesunde Schuhwerk getragen wird? Meinst du nicht, dass Grundschule nicht vielleicht schon ein bisschen zu spät ist?
Es wäre wünschenswert, liebe Yvonne. Also das ist ganz klar. Je eher, umso besser. Mhm. Kindergarten heißt ja, die Kinder sind maximal dann 5, 6 Jahre alt. Und das ist schon so die Phase, wo die Eltern nicht mehr unbedingt drauf achten. Wie anfangs erwähnt, ja, am Anfang sagt man, oh, gutes Schuhwerk, Lauflernschuhe, was ich immer belächle. Vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf. Gerne. Ja, und Füße müssen halt den entsprechenden Platz haben, dürfen nicht zu eng sein. Und leider fällt die Schuhauswahl schon im Kindergartenalter schlecht aus. Und wenn dann noch andere Faktoren dazukommen, wie gesagt, nur Schuhe oder schlechtes Schuhwerk, Übergewicht halt, dann legen wir schon in dem Alter den Grundstein für einen schlechten Fuß. Und von daher gebe ich dir vollkommen recht, Kindergartenalter wäre schon optimal. Ja, insbesondere dann, wenn die Kinderärzte vielleicht nicht mehr ganz so scharfsinnig auf die Füße gucken.
Dann komme ich jetzt mit meiner Frage um die Ecke, die ich mir notiert habe. Du hast gerade gesunder Fuß, habe ich mir jetzt als Stichwort notiert. Ich habe ganz oft festgestellt, dass diese Normierung, wie sieht ein gesunder Fuß aus, offensichtlich etwas Kontroverses ist. Denn ganz oft ist es mir passiert, dass ich mit Ärzten gesprochen habe, egal jetzt ob Orthopäde oder sonstige Fachrichtung, und die nicht mal irgendwie wirklich definieren konnten, wie ein Normfuß aussieht oder ihn anders beschrieben haben, als ich jetzt einen gesunden Fuß beschreiben würde. Wie sieht aus deiner Sicht ein gesunder Fuß aus?
Ja, gibt es den gesunden Fuß überhaupt noch aufgrund unserer genetischen Entwicklung, aufgrund der äußeren Umstände? Der Fuß ist so konzipiert, dass er letztendlich die beiden großen Gewölbe hat, das Längsgewölbe und das Quergewölbe. Und wenn die da sind, dann ist das schon mal schön. Ja, die dienen uns ja so ein bisschen als Puffer. Leider geht das vordere Gewölbe, das Quergewölbe immer mehr flöten. Das heißt, wir haben immer ein bisschen mehr Spreizfuß und dadurch ein bisschen weniger Dämpfung. Und das ist natürlich in äußeren Lebensumständen auch geschadet. Im Prinzip ist, der Fuß durchläuft ja mehrere Stadien. Ja, auch im Kindesalter hast du einen Knicksenk-Spreizfuß, der wächst sich im Regelfall halt raus. Du musst letztendlich immer nur darauf achten. Und wenn du siehst, oh, es tut sich nichts, dann kannst du natürlich nachhelfen. Ja, Einlagen ist das andere, Fußtraining das andere. Ich rede in meinem Buch auch immer ganz gerne vom Idealfuß. Der Idealfuß wäre, wir haben gutes Längsgewölbe, gutes Quergewölbe. Und damit können wir gut vorankommen, aber der Idealfuß ist im Regelfall, und da werdet ihr mir vielleicht auch recht geben, den findet man gar nicht mehr so. Man hat immer so ein Idealbild vor Augen, möchte dahin arbeiten, durch Barfußtraining, durch gewisse Übungen halt. Wichtig ist halt nur, dass der Fuß keine wesentlichen Auffälligkeiten zeigt. Mhm. Und mir ist letztendlich auch immer klar, es kommen Leute zu mir, auch die Eigenwahrnehmung, die sagen, oh, meine Füße sind schrecklich. Da gucke ich drauf und sage, hey, die sehen super aus, mach dir keine Sorgen. Und dann habe ich andere Leute, die kommen zur zweiten Meinung und sagen, mein Orthopäde sagt, ich muss mir unbedingt die Großzehe, die Ballenzehe operieren lassen. Und dann sage ich, mein Freund, du hast gar keine Ballenzehe. Also der Range of Wahrnehmung oder das, was der Arzt beurteilt, ist sehr groß. Und immer dann, wenn es darum geht, man hat Fußprobleme oder es schlägt jemand noch einem eine Operation vor, würde ich sowieso an dieser Stelle schon sagen, mach eine zweite Meinung, geh irgendwo hin zu jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von Füßen hat. Mhm. Und da will ich nochmal neutral und objektiv drauf gucken. Mhm.
Sehr schönes Statement dazu. Interessant nämlich, wo du es gerade sagtest, mit dem Ballenzeh. Ich habe tatsächlich die umgekehrte Diskussion gehabt mit einer Orthopädin, habe ich gesagt, ja, sie haben da so einen Hallux Valgus-Ansatz, ihr Zehenwinkel ist schon so 10 bis 15 Grad Minimum verstellt, und die sagte, ach, mein Fuß ist top gesund, mein Zeh ist gerade wie eine Kerze. Und hallo! fand ich auch ganz spannend, und auch Yvonne hat ja schon eine Leidensgeschichte mit Orthopäden hinter sich.
Wer hat diese Leidensgeschichte nicht hinter sich mit Orthopäden? Ich selber sage immer, es gibt keine guten Orthopäden halt. Ja, vielleicht findet man einen, der sehr nah dran ist, aber
Also meine persönliche Feststellung ist tatsächlich, du musst Glück haben, dass du den richtigen Orthopäden für die richtige Verletzung findest. Also das war so sehr meine Wahrnehmung. Ich habe mir ganz schwer den Ellbogen zerruppt. Der erste Orthopäde hat gesagt, ein bisschen massieren und Elektroschock beim Physio reicht schon, dann wird das wieder fit. Tatsächlich war es ein doppelter Bänderabriss mit Ausbruch des Knorpels. Läuft. Ja, hat dann auch erst der dritte Orthopäde so festgestellt.
Ja, aber ich sag dir, das kommt ja meistens daher, weil die Ärzte ja nur noch Türrahmendiagnostik machen. Ja, du sagst, du hast die Schmerzen, die schicken dich zum Röntgen, machen eventuell noch ein MRT, fertig. Wie oft habe ich es in der Praxis, wenn die Leute mit ihren Füßen zu mir kommen und die waren schon bei zwei, drei orthopädischen Kollegen und dann sagen sie zu mir, sie sind der Erste, der meinen Fuß in die Hand nimmt. Mhm. Ja, sage ich, aber Junge, das muss man doch, ja. Also ich kann doch nur untersuchen, nicht nur vom Inspizieren, vom Draufschauen, sondern ich muss einfach anpacken, ich muss gucken, wie ist der Fuß beschaffen, gibt es eine Hornhautbildung, wo ist er druckschmerzhaft und so. Das ist leider das, was verloren geht, und das macht eigentlich einen guten Orthopäden aus.
Ja, richtig.
Also gerade was du da sagst mit dem Fuß anfassen. Mein Orthopäde hat den Fuß zwar angefasst, hat einmal gesagt, beweg dich mal so, aber was du jetzt sagst, zum Beispiel mit Hornhaut betrachten, habe ich einen Fehlabrieb oder sonst irgendwas. Mhm. Und gerade ich als Barfußläufer, da würde es ja sofort auffallen, wenn was schief läuft, im wahrsten Sinne des Wortes, hat er überhaupt keinen Bezug drauf genommen.
Ja, aber man muss ja da einhaken, das ist ja auch so ein bisschen vom System her. Ja, also als Arzt kriegst du deine Kohle, wenn du einfach nur drauf guckst und sagst, Senkspreis, als du es fertig, Einlagenrezepturen fertig. Wenn du dir bei Mühe nimmst, verdienst du nicht mehr. Also du investierst Zeit, musst deswegen mal als Arzt abwägen, hast du dein Gewissen, möchtest du volle Leistung bringen oder möchtest du nur schnell machen? Und ich glaube, das ist auch bei vielen der Punkt halt, dass es besser schnell geht und fertig, anstatt sich Mühe zu geben, da mal ein gutes Bild zu schaffen, eine Diagnose zu suchen und dann die optimale Therapie einzuleiten.
Ja. Warum bist du da anders?
Das ist ganz einfach, weil ich wahrscheinlich noch Gewissen habe. Ja, ich rede öfters mit meiner Frau, die auch in der Praxis ist und das Management macht, also die betriebswirtschaftliche Seite. Und natürlich, ich sag mal so, ich brauche, glaube ich, das Doppelte an Behandlungszeit, was die anderen brauchen. Jetzt darf man auch nicht davon ausgehen, oh, nimmt das sich 30 Minuten Zeit. Nein, die anderen sind in 2 Minuten fertig und ich brauche vielleicht 7 oder 10 halt. Aber ich habe letztendlich Gewissen und ich habe einen Leistungsanspruch. Und das ist dieser Leistungsanspruch, warum ich arbeiten gehe. Ich lebe vom Erfolg. Das heißt, nur abzuarbeiten und was weiß ich nicht, das würde mir persönlich nichts bringen. Ich lebe vom Erfolg. Und das motiviert mich halt. Und wenn das ist, und das Schöne ist, das kommt ja so häufig vor. Die Leute waren schon bei 2, 3, 4 Orthopäden und kommen dann vor und dann untersucht man sie und denkt sich, ja, da habt ihr vielleicht mal was übersehen oder wir machen mal den Therapieansatz und man kriegt dann eine Linderung. Wir reden nicht von der Beschwerdefreiheit immer, sondern es geht immer um Beschwerden lindern. Schön, wenn es natürlich ganz weg ist, dann ist das ein Erfolg und dann freue ich mich. Also ich mache es nicht nur des Geldes wegen, sondern ich habe diese Motivation, den Leuten wirklich zu helfen. Und ich glaube, das wird im System immer schwieriger.
Mann, ja. Geht gerade echt das Herz auf, wenn ich das höre.
Ja, aber das muss man auch ganz, ganz klar sagen halt. Also man darf aber auch nicht als Patient erwarten, dass man dass ich jetzt in der normalen Kassenarzt-Sprechstunde mir jetzt eine halbe Stunde Zeit nehme. Diese Erwartungen haben auch manche Leute. Dafür gibt es dann auch beim Orthopäden, der dafür über Wochen, Monate, Jahre seine Spezialerfahrung angesammelt hat, eine erweiterte Fußsprechstunde. Aber auch in der normalen Kassenarzt-Sprechstunde heißt das für mich, ich gucke mir die Füße an, ich muss sie untersuchen und gebe dann mein Statement ab und gebe schon meine Empfehlung. Und es ist nicht nur eine Türrahmendiagnostik, ja, komm, wir machen ein Röntgenbild, pack da einfach mal in den Trittschaum hinein und ab dafür. Das ist schlecht und da habe ich einen ganz anderen Leistungsanspruch.
Ja, aber das ist leider, also jetzt in meiner Praxis echt Standard, ne? Also wenn ich jetzt hier im Großraum Bielefeld-Gütersloh meine Kunden, die kommen zu mir und sagen, empfiehl mir doch mal bitte einem Orthopäde, der sich mit Füßen auskennt. Und dann sage ich immer, du, auskennen müssten sich theoretisch alle, aber die Zeit nehmen sie sich nicht. Und das findest du ja echt leider nicht. Das ist wirklich schade.
Auskennen ist immer so eine Sache. Du gehst ja alle Fächer im Medizinstudium durch und hast dann auch die Orthopädie halt und Orthopädie heißt 90 Minuten Vorlesung über Füße. Das war's. Ja, also das ist 90 Minuten Füße hat jeder Hausarzt sozusagen. Wenn du dann noch eine Facharztausbildung machst an der Uniklinik, wenn die keine entsprechende Fußchirurgie oder Fußabteilung hast, dann kommst du auch nicht unbedingt damit in Berührung. Das heißt, dann bist du Orthopäde, aber Füße hast du auch nur so stiefmütterlich behandelt. Und deswegen ist das schwierig. Und wenn du dann nur an der Klinik bleibst und nur Füße operierst und nicht die konservative Behandlung, also ohne Operation siehst, dann kennst du auch nichts anderes. Glücklicherweise ist ja so, dass die großen Fußkliniken so eine Umgebung mittlerweile sagen, okay, das ist nicht zum Operieren, gehen Sie mal zum Fußorthopäden, schicken dann gerne zu mir. Das macht mich so ein bisschen stolz, freut mich halt auch. Aber diese Entwicklung dahin zu gehen, dass die Kliniker erkennen, es ist nicht nur operieren, sondern man kann was anderes machen. Und der Orthopäde kann dann sagen, geh zum Fußtherapeuten, geh zum Physiotherapeuten. Das ist dann eigentlich, damit ist dem Patienten geholfen.
Ja. Physiotherapie ist aber auch so eine Sache. Wir haben jetzt auch letztens gelernt, dass das Thema Fuß in der Ausbildung halt auch relativ wenig ist in der Physiotherapie. Ne? So, und dann liegt halt der Teufel im Detail. Also wo gerät denn mal der Fuß nicht in Vergessenheit, frage ich mich da. Wo ist denn tatsächlich, wenn wir doch schon sagen, der Fuß ist eigentlich die Basis und darüber in der Körperkette bauen sich Fehlstellungen eventuell weiter auf. Ja, wo hakt es denn endlich mal ein, frage ich mich. Ne? Das finde ich echt heutzutage sehr, sehr schwierig.
Das ist eine sehr gute Frage und ein sehr, sehr guter Einwand letztendlich. Ja? Das System gibt es nicht her. Du kriegst die Krankengymnastik für Rücken, für Schulter und was weiß ich nicht. Füße ist so ein bisschen stiefmütterlich, weil man sagt, okay, für die Füße gibt es Einlagen, fertig. Ja? Das wird übernommen, ist ein normales Hilfsmittel in der Gesundheitsversorgung. Das übernimmt auch die Krankenkasse. Aber jetzt spezielle Fußgymnastik oder im Punkto Spiraldynamik oder so, da ist man letztendlich raus. Da könnte man viel mehr bewerkstelligen. Ja. Und natürlich ist das klar, wenn da jemand noch seine Spezialausbildung macht für Füße, Spiraldynamik oder so, dann ist es keine Kastleistung, dann verlangt dann natürlich vom Betroffenen vielleicht auch einen kleinen Obolus halt. Aber das System gibt es nicht her. Die Kliniken, die Füße operieren, die haben dann noch eine Fußgruppe, wo sie so ein bisschen Nachbehandlung bekommen, aber das war es letztendlich auch. Und das Schlimme ist, im Internet findest du so viele Übungen, die so schlecht sind, um das mal so zu formulieren. Greifübungen, genau. Wir trainieren einfach nur die extrinsische lange Muskulatur und dann gibt's da selbsternannte Bewegungstherapeuten, wo ich mir immer denke, das sind so Übungen, da wird mir schlecht in der Magengegend halt. Aber die Leute suchen es und machen in vielen Fällen das falsch und es merken dann, es wird gar nicht besser.
Ja, vor allem, ich mache eher noch die Erfahrung, dass viele Leute nicht bereit sind, in ihre eigene Gesundheit Geld zu investieren.
Das hast du überall halt. Also vielmehr, die Leute sagen sich, okay, mit meinem Obolus an die gesetzliche Krankenkasse ist das alles soweit okay. Ja. Wir vergessen leider aber, dass die Versorgung halt nur ausreichend ist. Die muss wirtschaftlich ausreichend, zweckmäßig und was weiß ich nicht. Das heißt, die Basisversorgung und die ist glücklicherweise für jeden zugänglich. Aber das ist letztendlich so, egal ob du dir ein Auto kaufst, das kann ein Kleinwagen sein, du kommst mit dem von A nach B oder du kaufst den Luxuswagen, dann fährst du halt angenehmer. Und da muss man immer schauen. Und während das im Bereich der Zahnmedizin schon alltäglich ist, dass du weißt, okay, du musst immer was dazu zahlen, ist es in anderen Bereichen halt eher schlecht. Und ich selber habe den Eindruck und kriege das auch mit, dass du Die Basisversorgung ist okay. Wenn du aber gut versorgt werden willst, dann musst du letztendlich auch ein bisschen was selber investieren. Mhm. Und das ist entweder Zeit durch eigene Übung oder Geld für die entsprechende Diagnostik und Therapie.
Ja. Ja gut, das ist natürlich auch immer ein Problem. Die meisten Menschen gehen zum Arzt und erwarten die Fertiglösung. Selber Zeit zu investieren, fällt schon vielen schwer. Und wir sprechen ja über Fußtraining, wo man ja sagt, nimm dir mal Minimum ein Jahr Zeit, um das und das Problem über Trainingsmethodik anzugehen. Und da sind dann viele schon raus, wie ich soll ein Jahr lang, damit ich, ne, also, na klar, man kriegt auch, je nachdem, worum es geht oder wie schwerwiegend die Fehlstellungen sind, auch in kürzeren Zeiträumen Probleme zumindest optisch schon mal korrigiert. Hallux Valgus ist da ja so ein ganz großes Thema, wo das relativ schnelle Erfolge bringen kann. Aber um es wirklich die komplette Ursache rauszunehmen, da muss man sehr viel Zeit für investieren. Und da hast du also recht, da sind viele Leute einfach nicht bereit. Die wollen die schnelle Lösung.
Das haben sie überall, bei Rückenschmerzen und was weiß ich nicht. Es ist doch leichter, irgendwo zu sagen, komm, ich gebe 20 Euro aus und fürs Massagegerät, für den Nacken oder für die Wackelplatte oder für irgendwelche propriozeptiven Einlagen, anstatt dass ich selber was mache. Ja. Ja, und da liegt der Unterschied halt. Wenn ich nicht erkenne, dass meine eigene Aktivität mich weiterbringt und der Therapeut, egal ob einer von euch beiden oder ich, sage, passt auf, ja, du fängst an, es braucht aber Zeit, weil wir arbeiten an der Muskulatur, an den Sehnen und die brauchen Zeit, die müssen auf Veränderungen eingehen oder bis zum Minimum, das sage ich auch mal, 4, 5, 6 Monate bist du mindestens dabei. Und wer diese Geduld nicht mitbringt, das ist wie immer so, der greift zu anderen Methoden, die aber im Regelfall nicht besser sind.
Ja, ja, apropos andere Methoden, wie stehst du eigentlich zu Einlagen?
Ich finde Einlagen super. Ne? Also ich sag das extra so, Einlagen sind gut und das sind eine gute Ergänzung. Es gibt verschiedene Fußdeformitäten. Wenn du Arthrose hast, dann ist das schon sehr hilfreich, das Gewölbe abzustützen. Aber ich sage jedem Patienten, der eine Einlage kriegt, sage ich, die Einlage ist ein passives Hilfsmittel. Das aktive Hilfsmittel, das sind sie und das müssen sie sein. Ich habe heute auch wieder Patienten in der Praxis gehabt, die sagen, also ich habe ja gehört, Einlagen sind nicht gut, die sollte man weglassen, weil stört die Muskulatur. Und dann sage ich immer, und was machen Sie ohne Einlage im Schuh oder so für Ihre Muskulatur? Ja, mit dem Igelball, sage ich, da trainiert auch keine Muskulatur. Also man muss den Leuten schon Fußübungen an die Hand geben. Das ist aber auch schon keine Leistung für mich als Kassenarzt, jemanden über entsprechende Fußübungen aufzuklären, weil ich mir das ja auch alles angeeignet habe. Aber wir müssen aktiv sein. Die Einlage ist ein passives Hilfsmittel, was gut ist. In vielen Fällen kommen wir gar nicht drum herum. Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass wir jederzeit selber was machen müssen. Und deswegen, also diese propriozeptiven Einlagen, ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, ich belächle das immer nur und habe mich da auch in meinem Büchlein zurückgehalten. Mhm. Aber die propriozeptiven Einlagen, das ist ja so, an bestimmten Punkten soll an der Fußsohle gedrückt sein und deswegen soll sich was aufrichten. Ja, das Problem ist, der Körper, der adaptiert diesen Reiz ja auch. Ja, das heißt, wenn du irgendwo auf einer kleinen Beule rumrennst, dann machst du 6 Stunden, sagt dein Körper, wird der Reiz gar nicht mehr weitergeleitet. Der hat gar keinen Effekt mehr. Und so finde ich, das ist das auch mit propriozeptiven Einlagen. Ich glaube, die würden wirken, wenn du jede Stunde andere Einlagen reinmachen würdest und der Fuß immer wieder neuen Reiz kriegen würde. Dann ja, aber ansonsten bin ich davon nicht überzeugt.
Ja, danke.
Also unser Grundsatz zum Thema.
Alles diskutiert.
Ja, unser Grundsatz zum Thema Einlagen ist, Einlagen sind im besten Fall ein temporäres Hilfsmittel zur Schmerzlinderung, aber sie sind halt keine Ursachenbekämpfung. Jetzt ist uns natürlich völlig klar, es gibt viele Menschen, wo es dann vielleicht auch wirklich gar nicht mehr ohne geht, auch ein Leben lang nicht. Ich sage jetzt mal besonders ältere Menschen, die jetzt vielleicht auch nicht mehr körperlich in der Lage sind, Übungen durchzuführen. Aber aus meiner Sicht, oder beziehungsweise du hast es ja auch bestätigt, ne, es macht mehr Sinn, temporär die Einlage herzunehmen, um keine Schmerzen zu haben, aber dann eben auch sich langsam von der Einlage zu entwöhnen. So habe ich dich auch hoffentlich jetzt richtig verstanden.
So ist es. Also wir müssen uns einfach davon lösen, dass wir auch nicht alles mit reiner Bewegung und Muskelkräftigung am Fuß lösen können. Das kriegen wir nicht hin. Das ist mal wünschenswert, das ist eine Idealvorstellung halt. Und manche Therapeuten sind davon überzeugt, dass sie alles nur mit entsprechendem Laufstil, Muskelaktivierung erreichen können, das nicht. Wir dürfen aber nie aus den Augen verlieren, dass wir immer eine Portion selber machen können. Und auch ein Fuß, der schon deutlich Verschleißerscheinungen zeigt, kann durch Bewegung immer noch ein bisschen verbessert werden. Mhm. Aber sich nur auf eine Einlage zu stützen, wäre falsch. Aber eine Einlage kann oder ist in vielen Fällen hilfreich. Das Problem ist nur, was wir mal haben. Der Orthopäde sagt einfach nur, machen wir Einlagen, schickt zum Schuhtechniker. Der Schuhtechniker ist ein Künstler der Einlage, wie ich das immer sage. Er muss sich beweisen und zaubert manchmal das Sachen hin, die ich funktionell biomechanisch gar nicht verstehen kann. Und im Zuge dessen habe ich dann irgendwann auch angefangen, deswegen auch die erweiterte Fußsprechstunde, dass ich mir ein Fußlabor aufgebaut habe mit einer dynamischen Fußdruckmessplatte über 2 Meter, wo ich die Leute drüber laufen lasse. Ja. Und wo ich dann in der Sprechstunde, ich sage dann mal jeden Patienten, bringen Sie mir einen Schuhtechnikermeister mit. Ja, wenn nicht, stelle ich ihn letztendlich ein. Und dass ich dann mit dem Schuhtechnikermeister vor Ort aus orthopädischer Sicht das bespreche und aus biomechanischer Sicht vom Schuhtechnikermeister, dass wenn wir schon eine Einlage machen, diese Einlage aus zwei Gesichtspunkten halt erstellt wird. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Also ich bin nicht so jemand, der sagt, alles, was ich mache, ist super, und ich möchte auch keinen haben, der sich da beweist in irgendwelchen wilden Konstruktionen, sondern es muss immer um den Patienten gehen. Und wenn man so eine Einlage konzipiert, dann hat das auch Erfolg. Aber immer sagen, du musst auch aktiv was machen.
Muss aber auch den richtigen Orthopädie-Schuhtechniker für haben, weil wir haben es zuletzt im letzten Interview mit der G-Werkstatt, dem Orthopädie-Schuhmacher Meister, haben wir es nämlich gehört, dass 90% der Einlagen, die tatsächlich an Patienten gehen, sind nur noch 15 Standard Schaumstoffabdruck weg.
Genau. Aber kostengünstig, schnell hergestellt, ja. Kostengünstig, ein ganz
aber
günstiger halt. Aber da sind wir wieder im System halt. Das gibt das System her. Und die Orthopädie-Schuhtechniker gucken natürlich auch, dass sie günstig einkaufen, damit der Gewinn halt dementsprechend ein bisschen besser ist. Und da muss der Patient wieder einfach sagen, gut, investiere ich selber, lege ich vielleicht mal 40, 50, 60 Euro drauf, habe aber wirklich was custom-made ist, was wirklich individuell für mich hergestellt ist. Oder nehme ich das Standardding und da hätte ich auch für 10 Euro im Discounter mir eine Magnetsohle einkaufen können.
Ja, wahrscheinlich. Ja,
genau.
Ein Thema, was du gerade schon kurz aufgeworfen hast, Thema gutes Schuhwerk. Waren wir vor ein paar Minuten dran bei den Kindern. Kita-Kinder, sagtest du, am Anfang wird viel auf gutes Schuhwerk geachtet. Da meine persönliche Erfahrung ist, dass Thema gutes Schuhwerk auch meistens nur bis Größe 26 bis 28 erhältlich ist und dann endet nämlich das gute Schuhwerk, das fußgerecht geformt ist, und dann kommt der Mini-Sneaker im gleichen Stil, wie Mutti ihn hat, und dann endet das mit dem guten Schuhwerk nämlich. Was bedeutet für dich gutes Schuhwerk? Denn ich fürchte fast, du hast da eine andere Vorstellung als wir jetzt. Und das Zweite ist, ich weiß ja, dass du Barfußschuhe zumindest mal als einer von wenigen Orthopäden nicht verteufelst.
Gebe ich dir vollkommen recht halt. Ja. Für mich war es am Anfang meiner Karriere, also als ich Orthopäde wurde, da sah ich die Barfußschuhe noch mit Zehlingen in Neonfarben halt, Neopren, wo man immer sagt hat, welche verrückten Individualisten laufen denn da letztendlich rum? Aber da war mir der Sinn der biomechanischen Funktion noch nicht so ergründbar. Kindergartenkinder, Das Schlimme ist, viele haben dann auch schon irgendwann ihre Crocs halt, ja, die sie dann rumziehen, und man kann auch mit Flipflops eigentlich gut aktivierend laufen, aber das kriegen Kinder nicht hin. Die krallen ihre Zehen dann in den Crocs und was weiß ich, das geht nicht gut. Der gute Schuh ist immer eine Mischung aus Das heißt, die Mischung, der darf nicht zu groß, nicht zu klein sein. Wenn er zu groß ist, sucht der Fuß sich den Platz. Wenn er zu klein ist, wird er gedrängt. Dann muss er atmungsaktiv sein, sonst hat er einen Schweißfuß. Ja, da gibt's so Phasen, wo Kinder gerade im Teenageralter natürlich deutlich belastet sind. Und du hast so ein bisschen die Sneaker negativ angesprochen. Ich selber bin ja Sneaker-Fan. Ja, ich darf ja auch Markennamen sagen. Also Chucks. Ja, ich trage gerne Chucks. Das mache ich ja auch bei meinem Auftritten, dass ich sage, pass auf, Chucks, Segeltuch, sind Löcher drin, ist belüftet und hat eine weiche Sohle, das so, dass ich noch einiges abkriege halt. Mhm. Der beste Schuh für einen Kindergarten ist eigentlich Lauflernsocke oder hätte ich fast gesagt, irgendwie Socken halt, dass die Füße aktiv sind, die müssen noch nicht eingesperrt werden. Das ist was Wichtiges, dass da viel Aktivität kommt und wenn der Kindergarten dann noch trainiert mit einem Barfußparcours und solche Sachen, dann ist das natürlich gut, aber ja, im Zuge des Fußschutzes und eventuell der Hygienevorschriften rückt das leider in den Hintergrund, Entschuldigung.
Ja. Ja, da ist ja immer zum Beispiel auch der Witz, wir haben ja bei uns den Dr. Kinz schon mehrfach jetzt im Interview gehabt und die haben ja über mehr als 2 Jahrzehnte Untersuchungen gemacht und festgestellt dabei, eher als Nebenbaustelle, dass ja Kinder, die barfuß gehen, sich wesentlich seltener verletzen als Kinder, die in Schuhen, Socken sonst irgendwie unterwegs sind. Und das Thema Hygiene ist tatsächlich auch barfuß meistens überhaupt gar nicht so das Thema. Das ist ja auch ganz oft tatsächlich eine fehlgeleitete Vorstellung der ein oder anderen Kindergartenbetreiber, leider Gottes, was das so angeht, das Thema. Interessant, beim Thema Schuhwerk, was heißt denn für dich nicht zu groß, nicht zu klein? Hast du oder sprichst du da mit deinen Patienten drüber oder?
Ich spreche da schon drüber. Ich hatte letzte Woche noch einen Vater, nee, das war der Onkel, der die Nichte begleitet hat. Und ich glaube, die Nichte war jetzt irgendwie 5, 6 Jahre alt und die Füße taten ihr weh. Und da sage ich dann einmal Schuhe ausziehen, Socken ausziehen. Und während er dann den Schuh ausgezogen hat, dachte ich mir, das passt von den Maßen gar nicht mehr irgendwie. Also da konnte ich 3 Daumen davor hinpacken, sage ich, die Schuhe, die halten noch die nächsten 3 Jahre so in etwa. Das heißt also, der war riesig halt und das Kind, das schwamm im Schuh hin und her. Der Fuß musste dementsprechend mehr Arbeit leisten und hat dann irgendwann Schmerzen entwickelt. Ohne Halt waren die Füße immer aktiv. Ja, also das war mehr Aktivität, als man sich als Fußorthopäde wünscht. Und wie gesagt, der Fuß darf nicht in dem Schuh schwimmen und darf nicht eingeengt werden. Diesen Kompromiss muss man letztendlich finden. Mhm. Und natürlich gibt es diese verschiedenen Messverfahren im Schuhladen halt, aber dieses altbekannte, wir drücken drauf, gucken halt an den Seiten mal, drückt der Schuh irgendwo, das, was ich bei meinen Kindern auch mal gemacht habe, darauf muss man letztendlich achten. Ja, und wenn man sich unsicher ist, dann sollte man Fachpersonal fragen und dann vielleicht nicht im Discounter einfach mal schnell die Schuhe kaufen.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich finde es auch, also gut, seitlich drücken kann man gut machen. Ich finde es aber tatsächlich mit hier Daumen drauf und so finde ich immer kritisch. Also auch, wie gesagt, wieder zurückblickend auf die Forschung vom Dr. Kinz, 12 mm bis 17 mm Abrollspielraum, also sprich 12 mm Abrollspielraum plus Zuwachs. Das einfach mit dem Daumen so rauszufinden, finde ich schon immer schwierig. Normdaumen.
Also gebe ich dir vollkommen recht. Ich rede da eher dann wahrscheinlich von mir halt. Also das heißt, ich muss im Praxisalltag muss ich mit meinen Fingern immer sowieso viel, viel ertasten, Beckentiefstände und da geht es auch schon im Millimeterbereich und man muss halt viel tasten. Für den Normalen ist es halt schwierig. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, vor allem, weil ja auch die Kinder auch schnell mal die Zehen zurück. Also da würde ich tatsächlich immer dafür plädieren, richtig messen statt Daumen drauf. Aber im Endeffekt geht es ja alleine schon darum, überhaupt eine Kontrolle durchzuführen. Und da mangelt es ja meistens schon. Ganz oft wird ja schon da gar nicht mehr kontrolliert. Dr. Kinz hat es ja in seinen Messungen rausgefunden, dass was war das nochmal, Yvonne, hilf mir, 70% waren mit zu kleinem Schuhwerk unterwegs, oder wie war das? Ja, ne? 70% über 70% mit zu kleinem Schuhwerk unterwegs. Also schon sehr deutlich.
Ja, das glaube ich auch. Besonders weil der kleine Mensch, das kleine Menschenkind, kann sich ja nicht unbedingt mit den Worten wehren und sagt dann halt, Mama, das drückt aber jetzt. Das machen die wenigsten. Das machen die ganz Sensiblen halt, die anderen halten einfach still und sagen, okay, ja. Mhm. Aber das sehe ich ja auch bei meinem Sohn, der ist jetzt mittlerweile 15, vor 2, 3 Jahren. da musste man ihm irgendwann sagen, mein Freund, der Schuh, der kann nicht mehr passen, so wie das aussieht halt, ja, aber der erduldet das einfach und das ist halt ein Lieblingsschuh und dann wird er einfach getragen, bis es nicht mehr geht und dann sieht man auf einmal, wie die Zehennägel da sich ein bisschen biegen vielleicht und dann...
Im besten Fall nur das.
Genau, also man muss das Gefühl auch dafür schaffen, dass man den Kindern sagt, pass auf, meldet euch, wenn irgendwas ist.
Ja, also das ist was ich bei meinen Kindern total bewundere. Also meine Kinder sind 4 und bald 6. Und die beiden melden sich schon deutlich. Also Sohnemann kam jetzt neulich mit seinen Schuhen aus der Kita und sagte, Papa, die Schuhe drücken. Und der hat noch 8 Millimeter dann gehabt tatsächlich, weil über die letzten 4 Monate war er nicht in der Kita. Hatten wir ihn zu Hause gelassen aus Sicherheitsgründen. Thema Lockdown und als er jetzt in die Kita kam, ist er in seine alten Hausschuhe geschlüpft und hat sofort gemerkt, okay, die kann ich nicht tragen, das tut weh und hat die wieder mitgebracht und dann waren tatsächlich nur noch 8 Millimeter, also da
nicht schlecht.
Respekt, dass er das schon, aber es ist halt auch anerzogen, dass er sich da...
ich wollte schon sagen, dass das mit den Füßen liegt dann in der Familie, ja, wenn der Vater Fußexperte ist, dann schlägt sich das genetisch schon durch.
Ja, also im Endeffekt ist es natürlich auch das Vorleben, ne? Also meine Tochter kennt mich nur barfuß und macht es auch tatsächlich oftmals nach. Mein Sohnemann hat mich auch noch mit Schuhen kennengelernt. Der war ungefähr 3,5, als ich mich entschieden habe, nur noch temporär Schuhwerk zu tragen. Und da sieht man schon, dass für den war das eine Veränderung. Und der ist immer noch eher so auf puncto Schuhwerk und Schuhe ausziehen, macht er eher seltener. Aber das ist tatsächlich, das Vorleben macht da immer viel aus, was das angeht.
Apropos genetisch, ich habe hier gerade eine ganz wichtige Frage im Kopf.
Da, 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 da.
Der Hallux Valgus, ist der vererbbar oder nicht? Da streiten sich die Geister. Du hast das schon ein paar Mal in deinen Interviews gesagt, dass tatsächlich, wenn Oma, Uroma das hatte, dass dann Töchterchen gegebenenfalls trotz vernünftigem Schuhwerk auch einen Hallux Valgus bekommen kann. Womit hängt das zusammen tatsächlich?
Der Arzt sagt immer, wenn er nicht genau weiß, was er sagen soll, sagt er idiopathisch.
Ja, danke.
Das heißt, ist halt, es hat eine genetische Komponente. Warum das so ist, die Beschaffenheit von Sehnen, von Gelenken, von den Sesambeinen, die ja auch an der Entstehung beteiligt sind, die verlassen dann irgendwann ihr Gleitlager. Die Studien, die ich kenne, die sagen halt, okay, man hat eine genetische Mitbeteiligung, 1/3 bis 2/3 und 1/3 sind halt die äußeren Lebensumstände oder die Körperbeschaffenheit, die man mit sich führt. Ich würde mal nie sagen halt, das ist immer nur genetisch. Das machen ja viele Leute, die das immer drauf schieben. Ja, hatte meine Oma schon und meine Mutter schon und ist das die Ausrede? Sag ich, nein. Das könnte vielleicht auch an ihrem Übergewicht liegen, an ihrem schlechten Schuhwerk und an ihrer mangelnden muskulären Stabilität. Aber wie gesagt, das ist immer leichter halt, die Genetik mit ins Spiel zu bringen, als das eigene Mitverschulden anzuerkennen.
Ja. Wobei ich das aber auch schwierig finde, weil wenn man den Patienten sagt, ja, Schuld ist die Genetik, dann sagen die, ja, dann kann ich ja nichts dafür, dann brauche ich auch nichts tun. Dann lehnen die sich zurück und sagen, ja, Doc, dann mach doch mal, aber ich selber kann nichts dafür, also muss ich mich jetzt auch nicht um anderes Schuhwerk bemühen, um Training bemühen, um eine andere Lebenseinstellung bemühen, weil ist ja vererbt.
Ja, das ist aber falsch halt, ja. Also wir haben unterschiedliche genetische Voraussetzungen. Der eine ist ein bisschen schwächlich, der andere ein bisschen stärker halt. Aber der Schwächliche kann seinen Körper auch trainieren und damit eine Ummodellierung, eine Transformation schaffen. Und deswegen halt, wenn ich da die Basis sehe oder sehe, dass meine Großzehe so langsam nach außen abweichen will, dann kann ich immer was dagegen tun. Und da gebt ihr mir natürlich recht, dass man mit muskulärer Aktivierung Veränderungen seinem Stil, Laufstil halt und seinem Schuhwerk, der was erreichen kann. Das muss man dem Patienten mitgeben. Ich sage, egal was es ist, ob Rücken oder Fuß, ja, sie haben halt ein Problem. Da kann auch eine genetische Mitbeteiligung sein. Ja, der eine hat stabile Bandscheiben, der andere hat schwache Bandscheiben, wo es schnell zum Vorfall kommt. Aber die äußeren Umstände, das muskuläre Korsett am Rücken oder auch im Fuß, das können Sie trainieren. Muskeln können wir trainieren, das ist das einzige Gewebe, was wir gut trainieren können. Wir können stärken, wir können dehnen, wenn es verkürzt ist. Und da entkommt keiner seiner Verpflichtung. Das Problem ist, es den Leuten wieder klar zu machen. Als Arzt ist das so, du hast dann 5 bis 7 Minuten Zeit und musst in der Zeit die Diagnose stellen, musst die Therapie noch sagen und musst dem Patienten noch im Kopf erreichen, was sehr schwierig ist. Und wenn der Patient nicht open-mind ist und sowieso nur darauf festgefahren ist, komm, gib mir eine Einlage, fertig, dann wirst du es auch nicht erreichen. Mhm. Aber wie gesagt, Genetik ist kein Grund dazu, zu sagen, nö, ist einfach so von Natur gegeben, ich muss nichts machen. Ganz im Gegenteil, wir können die Natur bekämpfen.
Ja. Also dann erst recht, ist dann die Aussage dahinter.
Dann erst recht.
Jawohl. Du bringst oft immer in Verbindung Hallux Valgus und Spreizfuß. Erklär doch mal bitte, wie das genau zusammenhängt. Resultiert das eine aus dem anderen?
Das resultiert, oder es gibt keinen Hallux Valgus ohne Spreizfuß eigentlich. Also wenn man das streng biomechanisch sieht, indem wir das Quergewölbe verlieren, das heißt dieser Bogen sich abflacht, bekommen wir einen erhöhten Zug auf den Sehnen letztendlich. Und dann ist es irgendwann nur eine Frage der Zeit. Der Zug der Sehnen, die Sesambeine geraten aus ihrem Lager, rutschen halt zur Seite hin. Die eigentlich muskuläre Stabilität, die entgegen dem Spreizfuß wirkt, ist nicht mehr da. Und dann hat man es letztendlich. Also es gibt keinen Hallux Valgus, ich kann mich da nicht dran erinnern, ohne dass wir auch einen Spreizfuß haben. Das ist vergesellschaftet, und wenn ich einen Spreizfuß habe, habe ich halt ein erhöhtes Risiko für einen Hallux.
Okay. Kann man auch im Umkehrschluss, sorry Alex.
Ja. Von wegen, du kommst nie zu Wort. Ne? So, mach weiter.
Ja, ich mache meinen Ruf alle Ehre. Also kann man im Umkehrschluss auch den Spreizfuß wieder entgegenwirken, indem man die Muskeln, die sich verloren haben, auch wieder trainiert?
Man muss das. Also Spreizfuß, Senkfuß, das heißt, wir müssen unsere Muskeln aktivieren. Und man darf sich das nicht erwarten, dass sich da jetzt so ein Brückengewölbe wieder bildet, wie der Idealfuß, den ich in meinem Buch beschreibe. Aber dadurch, dass wir Muskeln aktivieren, kommen wir unserer Idealform so ein bisschen näher halt. Und damit stabilisieren wir auch die Sesambeine und die Sehne in ihrem Lager und machen es ihnen schwer, da schneller rauszuspringen. Also muskuläre Aktivität ist das A und O.
Ja, das höre ich nämlich sehr oft, ne? Also von Kunden, die da mit Einlagen kommen, die sagen, ja, ich bin auf ewig an meinen Einlagen gebunden, weil ich habe ja einen Spreizfuß und ohne Einlage werde ich dem nicht her. Das ist halt immer so diese Standardaussage dahinter, die ich auch schon leider oft bei Orthopäden gehört habe. Deswegen frage ich da so explizit nach.
Kann ich dir nur zustimmen halt, weil die meisten Orthopäden sagen, Spreizfuß ist dann einfach so, kannst nichts mehr gegen machen. Aber die haben sich auch nicht in das Thema eingekniet. Es ist die konservative Behandlung des Fußes, lernt man im Regelfall in der Klinik und in der Facharztausbildung nicht so sehr. Das heißt, du bringst es dir entweder selber vorbei oder fängst irgendwo in der Praxis an, wo du einen Sonderling in Anführungszeichen hast, der sich mit Füßen schon längere Zeit auskennt und dir dieses Fachwissen vermittelt. Ansonsten musst du es über Jahre selber erarbeiten und hast letztendlich deine Spezialberufung, die du dir dann auch teuer bezahlen lassen kannst. Aber das ist letztendlich so. Ne? Man kann sowas erreichen. Ich selber mache dann immer, ich demonstriere immer Übungen in meiner erweiterten Fußsprechstunde. Weil zum einen konzipieren wir die beste Einlage. Ja, also für mich subjektiv betrachtet die beste Einlage, weil der Orthopädie-Schuhtechniker meist auch dabei ist. Zum anderen geht aber keiner raus, ohne dass man ihm Übungen gezeigt hat, womit man die intrinsischen kurzen Fußmuskeln an der Fußsohle halt wieder trainieren kann. Weil das ist letztendlich so. Diese Mischung aus aktiven und passiven Hilfsmitteln ist das Wichtige. Und wenn der Patient das erkannt hat, ist okay, dann kann man da auf Dauer auch eine Verbesserung erreichen und kann sich irgendwann vielleicht nochmal von den Einlagen trennen. Wenn aber nichts kommt, dann weiß man, die nächsten 60, 70 Jahre immer regelmäßig zweimal im Jahr die Einlagen.
Ja. Alex und ich, wir haben schon wieder Nacken. Wir sind hier nur am Nicken vor Freude. Ja, endlich mal einer, der das bestätigt, was wir die ganze Zeit predigen.
Es ist halt einfach selten, dass man Orthopäden findet, ja, die genau das so vermitteln, was du gerade sagst. Die meisten, und das hast du jetzt mehrfach bestätigt, sind da eben anders gestrickt, und deswegen freut es mich tatsächlich sehr, das so von dir zu hören. Hallux Valgus und Thema Schuhform. Ich möchte nochmal auf das Thema Schuhform zurückkommen, eben weil du ja auch Chucks trägst. Die Untersuchung vom Dr. Kinz und auch unsere Vermutung liegt nahe, dass die Schuhform auch massiven Einfluss hat auf den Fuß, insbesondere beim Thema Großzehenwinkel. Heißt ja eigentlich, wäre ja der ideale Schuh vorne V-förmig geformt, also sprich alles andere als ein Chuck. Trotzdem, du trägst ja Chucks. Siehst du das anders oder ist das einfach, dass du sagst, okay, ich bin Chucks-Träger, ich will die Chucks tragen und dafür hole ich mir dann meine Fußgesundheit auf anderem Wege?
Ja, jetzt musste ich kurz nachdenken. Ja, also die Chucks laufen ja auch nicht spitz nach vorne zu. Halt. Du redest von einem V, halt, ich habe einen großen Bogen.
Ja, schon sehr.
Ja, wer mich genau beobachtet, der sieht dann, dass meine Chucks schon in der Länge ein bisschen weiter sind. Halt, ja? Okay. Also ich hab Schuhgröße 49, trage Chucks in 50 letztendlich. Okay. Und habe mit dementsprechend schon einen gewissen Sicherheitsabstand. Was ich mache bei einem Chucks ist, dass ich versuche, wie barfuß zu laufen. Das heißt, ich gucke schon mal, dass ich meine kurzen intrinsischen Muskeln anspanne. Das heißt, ich wirke beim Laufen den Chucks schon entgegen der allgemeinen Sache, dass ich sage, okay, mein Fuß spreizt sich auf, ja, meine Große geht nach außen. Das heißt, auch mit Schuhen kannst du eine gewisse Art von Barfußlaufen machen, indem du da wirklich deine intrinsischen Muskeln aktivierst. Und das muss man den Leuten so ein bisschen mal beibringen, sage ich.
Ja, aber das ist in den meisten Schuhen ja wirklich schon schwer, weil es ja auch das Material meist nicht hergibt. Also wenn der Schuh einfach aufgrund seiner Machart, weil er eben vorne nicht V-förmig auseinanderläuft, sondern eben A-förmig zusammenführt und dann eh schon von der Machart schmaler ist als mein Fuß grundsätzlich, also da kann ich ja versuchen aufzuspreizen, was ich will, da komme ich ja nun mal nicht weit.
Da gebe ich dir natürlich recht. Also du musst schon gucken halt. Also schlimmer sind natürlich, wenn du sagst, die Frauenschuhe, die wirklich spitz zugehen halt. Das ist der Tod für jede Großzehe.
Aber auch der Herren-Business-Schuh ist ja auch nicht viel besser.
Der ist ein bisschen schmaler, wobei das ist, ja, ich habe schon lange keine Herren-Business-Schuhe mehr getragen. Müsste mich jetzt nochmal dran erinnern. Natürlich, du kannst ganz hart kritisch sagen, gut, lasse vorne V-förmig auseinanderlaufen. Aber das, sag ich mal so, die Mixtur macht das letztendlich, ja. Das heißt, wenn du kannst natürlich auch schon mal Tasse über deinen Business-Schuh tragen. Ja, wenn du könntest natürlich als wieder ein Verfechter sein und sagen, okay, nee, das geht gar nicht. Ich sage immer, die Abwechslung macht die Musik halt, ja. Außerdem ist das schon so. Jetzt kommen wir in das Thema rein, wenn ich Vorträge halte, dann projiziere ich am Anfang auch mal so ein Dia, ja, eine Frau in High Heels und eine im Gesundheitsschuh. Und da sage ich, das eine möchte der Mann sehen, das andere der Otto Bede so in etwa. Ja, wenn es nach euch geht, mache ich auch noch einen Barfuß dahin und sage, alles super halt. Ja, der Fuß braucht auch die Abwechslung. Ja, man wird dann ein bisschen eingezwängt halt. Rein biomechanisch muss man dir recht geben. Da sagt man, komm, lieber ein V-Schuh. Das kriegst du aber nicht unbedingt immer hin. Aus Gegebenheiten oder aus optischen Gründen. Aber du musst einfach wissen, jede Form, die einengt, ist letztendlich nicht gut für den Fuß.
Ja. Ich sag mal so, es gibt mittlerweile roundabout 100 Marken, Minimalschuhmarken auf allein im europäischen Markt. Und ich behaupte mal einfach, es ist für jede Gelegenheit, für jeden Typ und für jeden Geschmack mittlerweile was dabei. Deswegen geht immer mein Plädoyer ganz klar dazu, zumindest einen Schuh mit möglichst gerade im Hallux-Bereich, weil das wirklich ja das Hauptproblem ist. Und da kann ich nur immer empfehlen, sich da, ja, unsere Empfehlung geht, wenn man nicht barfuß laufen kann oder möchte, dann zumindest einen Barfußschuh zu nehmen mit einem gerade gefertigten Hallux-Bereich, weil auch da muss man aufpassen, nicht jeder Barfußschuh hat einen gerade gefertigten Hallux-Bereich. Das ist, ne? Und du hattest das vorhin ja auch gesagt, ne? Du hast das kennengelernt mit diesen Five Fingers in Neon Quietsch, irgendwas farbig. Das ist natürlich auch eine Variante, aber mittlerweile gibt es da ja wirklich tausend Dinge. Wir haben ja hier genug auch im Podcast besprochen, sogar bis hin zu minimalistischen Business-Schuhen, die ich im Dienst ja sogar tragen kann.
Habe ich alles verfolgt halt, ja.
Ja, ist klar.
Ja, doch. Gewisse Sachen kriege ich schon mit halt. Und du hast ja viel getestet und ja. Da sind wir als Fußorthopäde auch so ein bisschen mit. Mittlerweile gibt es auch immer mehr Leute, die sich mit Barfußschuhen vorstellen und meine Meinung dazu hören wollen oder sagen, das ist okay. wobei meine größte Meinung immer ist, ja, Barfußschuh anziehen heißt nicht unbedingt, dass sie auch barfuß laufen oder wie geschaffen für einen Barfußschuh laufen. Und da gucken mich Leute immer sehr entgeistert an. Und das kann man ihnen ganz gut auf der dynamischen Fußdruckmessplatte vorführen. Ob sie einen normalen Schuh tragen oder einen Barfußschuh laufen, manchmal tut sich da nicht viel. Aber wenn man dann das richtige Laufen hinkriegt. Aber vielleicht greife ich da vorweg in eurem Interview heute hier, deswegen schweige ich lieber.
Nein, das ist total spannend. Bitte. Also ich sage ja, ich habe ja am Anfang gesagt, wir wollen hier frei reden. Also von daher, bitte Feuer frei, was das Thema angeht. Gerne.
Ja. Also im Prinzip ist das so, ja. Leute sind da ganz stolz und kommen dann mit ihren Barfußschuhen und sagen, ich habe extra Barfußschuhe und dann sage ich, dann laufen sie mal über die Messplatte. Und dann denke ich mir, sag mal, der Abdruck sieht genauso, als ob wenn ich mit einem normalen Schuh laufen würde. Heißt also, man einfach ausziehen, das ist so wie Barfußlaufen, zack, über die Ferse, knüppelhart drauf und da kommt nicht irgendwie eine dynamische Druckverteilung halt hin. Und den Leuten, den zeige ich dann immer ganz gerne, wo liegt der Unterschied, was passiert, wenn ich meine Tiefe, meine intrinsische Muskulatur, die Kurzmuskulatur unterm Fuß anspanne, wie ändern sich die Druckverhältnisse? Und deswegen habe ich die Druckmessplatte da, um den Leuten zu zeigen, das ist schön, dass ihr Barfußschuhe tragt, jetzt müsst ihr aber auch nur noch barfuß laufen und dann habt ihr wirklich den Erfolg, den ihr euch wünscht.
Ja, das ist tatsächlich was ich auch immer wieder feststelle, wenn ich Menschen entweder bei uns bei mir im Coaching habe oder auch wenn ich einfach nur spazieren gehe, ist mir tatsächlich im Dortmunder Zoo, ist es mir mal ganz extrem aufgefallen, da kam mir eine Dame in Wildlingen entgegen und dass die keine Löcher in den Asphalt getreten hat, mit ihrer Ferse war alles. Also das war der absolute Wahnsinn, Schritte hochgradig ausladend weit nach vorne und wirklich in die Ferse gescheppert, wo es mir beim Hinsehen wehtat. Ja, das ist richtig. Die meisten Leute kaufen sich Barfußschuhe und denken dann, jetzt ist alles gesund, aber mit dem vernünftigen Gangbild beschäftigen die sich leider dann überhaupt nicht in dem Bereich. Oder fangen dann an. Fangen in die falsche Richtung an zu laufen und fangen auf einmal an, auf der Zehenspitze zu tippeln.
Ja, also ich kann nur sagen, der letzte Barfußschuhläufer hat mir eine schlechte Internetbewertung gebracht bei Google halt. Mhm. Ja, das heißt, zieh mal voroperiert, eine Fußheberschwäche und hat sich jetzt gesagt, jetzt ziehe ich Barfußschuhe an und das tut meinem Körper gut. Und da habe ich gesagt, Junge, das ist eine Katastrophe, du hast eine Schwäche, also eine Lähmung im Fuß, du kannst gar nicht richtig abrollen, der knippelt drauf rum, wollte nicht hören, gab mir einen Stern halt, aber so ist das halt. Da muss ich als Arzt immer drüber stehen, der Patient oder das Wohlergehen ist mir wichtiger als der eine Stern. Ja. Aber nicht jeder kann auch einen Barfußschuh tragen, auch da muss man gucken. Und wenn da jemand Zweifel, Skepsis hat, dann sollte einen von euch fragen oder mich fragen und sich man wirklich umhören, ist das wirklich was für mich, ja oder nein?
Ja, ich plädiere auch dafür, bevor man sich oder wer darauf gewillt ist, auf einen Barfußschuh umzusteigen, nachdem er Jahrzehnte konventionelle Schuhe getragen hat, der sollte sich A mit seinem Gangbild und B mit seiner Fußgesundheit auseinandersetzen, weil es bringt ja nichts mit einem, ich sag jetzt mal, völlig verkrüppelten Fuß, Knick, Senk, Spreiz, Platz, sonst irgendwas Fuß, da reinzusteigen und dann macht man sich gegebenenfalls mehr kaputt, als man sich an Benefit holt. Da muss man dann vorher erstmal ein bisschen an seinem Fuß arbeiten, ja klar. Ja,
das ist so ein Mythos, ne? Dieses Allheilmittel. Also entweder hast du das Allheilmittel Einlage oder das Allheilmittel Barfußschuh. Das
funktioniert beides nicht.
Das nehmen die Leute gerne mit. Das heißt, ich war letztens auf der Insel, auf Northern Eye, da gibt es dann auch einen Barfußshop halt, ja. Wer geht da rein? Die Leute halt ab 50 auch teilweise. Dann kriegen die ihren Schuh verpasst. Aber ob die danach besser laufen, sei dahingestellt. Dann habe ich meine Fahrradtour in der Nähe von Leer gemacht. Dann ist da auch mehr das Rentnerklientel. Auch da hast du den nächsten Barfußshop halt. Dann gehen die mit 55, 60, 65 da rein, holen sich Schuhe halt und unbedarft. Das ist schwierig. Und danach kommen sie dann wahrscheinlich zum Orthopäden in der Nähe oder an ihrem Heimatort und sagen, ich habe jetzt aber mehr Schmerzen. Dabei habe ich mir doch was Gesundes geholt. Das bringt letztendlich auch den Barfußschuhen, das Barfußlaufen in Verruf. Also nicht jeder ist dafür geschaffen. Und wenn man sich dafür interessiert, dann sollte man schon fachkundig angeleitet werden.
Ja. Ja, und das fehlt leider in diesen Fachgeschäften. Ja. Das stellen wir auch immer wieder fest, ja.
Ich auch. Ich mache mir da manchmal den Scherz. Meine Frau sagt schon wieder, oh, nicht schon wieder, dass ich reingehe und sage, dann lass ich mich mal beraten. Dann guck mal, was hier die Post ist. Ja.
Wenn man im richtigen Laden läuft, dann reinläuft und hat den richtigen hinterm Tresen stehen, dann kriegt man Schuhe in zwei Nummern zu klein und geht dann mit einem Lehrgang zum Ballengang da wieder raus.
Ja, genau so ist es, ja.
Und alle fachkundigen Zuhörer wissen ganz genau, über welche Marke wir sprechen. So.
Ja.
Apropos Hallengang. Kommen wir mal zurück auf die Ferse. Wir haben uns die Frage gestellt, ob das Fett an der Ferse, was ja, wenn man jetzt zunehmend Schuhe trägt, die ordentlich gedämpft sind, kann sich dieses Baufett ja reduzieren. Aber gibt es auch die Chance, dass sich das wieder aufbaut?
Das gibt es. Also Fett muss, kann sich aufbauen, sehr langsam halt. Als Orthopäde kannst du mal sagen, wenn du Leuten irgendwo eine Spritze setzt, dann mit Cortison, dann hat das in seltenen Fällen die Nebenwirkung, dass es das subkutane Fettgewebe kaputt macht. Ja? Das heißt, ich habe meiner Frau mehrere Spritzen an den Daumen gesetzt, die Schmerzen waren weg und das subkutane Fett letztendlich auch. Die hat einen ganz dünnen Daumen. Und das hat ein Jahr gedauert, bis sich das wieder aufgebaut hat. Und so ist es letztendlich auch am Fuß. Also wenn das weg ist, dann und die Reize kommen irgendwann wieder, dann kann es sich aufbauen. Der Körper braucht aber letztendlich viel Zeit, bis das eintritt.
Ja, wir hatten tatsächlich mal das Statement in einem YouTube-Beitrag gesehen, da sagte man, dass das Fersenfettpolster nicht regenerativ sei. Und das konnten wir nicht nachvollziehen und auch noch nicht irgendwie, also konnte uns so keiner bestätigen. Wir haben auch leider keine Antwort bekommen, wo man dieses Statement hernimmt, aber ja. Schön, dass es jetzt von dir.
Also ich könnte es nicht sagen. Ich würde mal sagen, ich glaube in die Regenerationsfähigkeit des Körpers. Und meine Erfahrung ist mit subkutanem Fettgewebe, das braucht Zeit, kommt aber im Regelfall wieder.
Ja, trifft auch meine persönliche Erfahrung. Also jetzt seit 2,5 Jahren Barfußläufer. Ich glaube, mein Fuß hat sich deutlich verändert, insbesondere auch in der Polsterstruktur des Fußes. Also sprich, das Fettgewebe unterm Ballen und unter der Ferse hat sich da deutlich aufgebaut, einfach durch die Reize. Sehr, sehr deutlich.
Ja, und man rumst auch nicht mehr so auf. Man verändert auch sein Gangbild, ne? Wenn man vermehrt barfuß geht. Definitiv. Geht der Revierdog eigentlich barfuß?
Der Revierdog geht barfuß im Garten, im Schwimmbad, im Urlaub halt so in etwa, aber das ist jetzt nicht so ein Barfußläufer, dass er schön durch Wattenscheid läuft und jeder sagt, hey, was macht der unser Barfußläufer denn hier? Hm. Also er genießt es. Er genießt es wieder halt. Das war für mich eine schwierige Zeit. Auch darüber kann man sprechen. Ja, man kann ja geplagt sein von Fuß oder Nagelpilz. Das hatte der Revierdog auch mal, auch im Zuge dessen, im Zeitraum dessen, wo er das Buch geschrieben hat. Und da ich viel Wassersport mache, Wakeboarden, Wasserski und solche Sachen, ist das natürlich dann so ein bisschen unangenehm. Mhm. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, Junge, du haust jetzt irgendwann 2019 das Buch raus und im schlimmsten Fall kann dir passieren, dass du im Fernsehen gesagt hast, komm, Schuhe aus, Socken aus. Das heißt, da hat er sich wieder nochmal intensiver um seine Füße gekümmert. mittlerweile hat er hat immer noch keine Prinzessinfüße, aber er schämt sich nicht seiner Füße und schämt sich auch nicht irgendwo barfuß zu laufen. Und das ist schon angenehm. Ja, der Körper kriegt halt einfach viel mehr Input. Und das ist das schon so, was die propriozeptiven Einlagen nicht schaffen, was du aber selber schaffst, wenn du barfuß läufst. Dein Fuß nimmt viele Reize auf und die brauchen halt für andere Sachen auch. Ja, das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin intelligenter, aber der Körper wird an sich mehr stimuliert. Es treffen mehr Reize auf den Körper. Und davon profitiert der Körper. Je mehr Input wir haben, umso frischer werden wir. Und deswegen, ich genieße es, barfuß zu laufen und kann es auch nur jedem empfehlen.
Wunderbar. Ja, gut, mit Größe 50 Prinzessinfüße zu kriegen, ist natürlich auch schwer.
Ja, das ist wohl Wahrheit. Aber trotzdem nehme ich auch beim Wasserski und Wakeboarden immer noch Brett oder Skier halt. Ohne möchte ich mich da auch noch nicht drauf wagen halt, obwohl ich die Wasserverdrängung hätte. Außerdem sind meine Füße so empfindlich, dass es auch noch kitzelt halt.
Ach, schau an.
Ja. Ne,
Kerl, wie übrigens auch trotzdem. Wakeboard.
Ja, also, ja. Und das geht jetzt wieder bei meinem Rücken. Das war auch mein großes Problem. Nicht nur die Füße musste halten, sondern auch der Rücken. Und das ist dann schon ein Gefühl von Freiheit, wenn das alles geht. Ja.
Ja, ich will da auch nicht mehr drauf verzichten, auf das Wakeboarden, um Gottes Willen. Das mache ich, seitdem ich 16 bin.
Also du machst es jetzt insgesamt seit 4 Jahren, so wie ich dich jetzt sehe. Ja?
Danke.
Ja. Gut. Ja, ich wollte euch jetzt nicht vom Thema ablenken. Der Alex ist jetzt so ein bisschen verwirrt. Halt. Ja.
Ich habe noch eine Frage.
Sehr gerne.
Ja, zum Thema OPs. Wie oft werden denn wohl Hallux Valgus operiert? Gibt es da eine Statistik zu? Ich habe mich letztens einen Wolf gesucht. Ich finde da nicht wirklich was rüber. Wie oft werden die tatsächlich operiert? Wird zu voreilig operiert? Wie ist das mit der Nachbehandlung nach der OP? Wird da aufgeklärt, was man tun sollte, damit das nicht wiederkommt? Wie ist da deine Meinung zu?
Die Frage kann man immer schlecht beantworten. Wie oft, worauf bezogen letztendlich? Auf die Hallux-Fehlstellung, wie weit halt? Lass uns das lieber anders aufgliedern halt. Sinnvolle Operation gibt es halt und ich empfehle letztendlich immer jeden, vielleicht nochmal eine zweite Meinung einzuholen. In den letzten 2, 3 Jahren kriege ich öfters junge Frauen, die zu mir kommen und sagen, mein Hallux Valgus muss operiert werden. Und ich sage, ich sehe gar keinen Hallux Valgus. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Ob das jetzt wieder daran liegt, dass Operationen grundsätzlich gut besser bezahlt werden, als einfach mal drauf gucken. Und so ist es so. Ja, also das Draufgucken in der Praxis bringt dem Arzt knapp 22 Euro, die Operation 400. Jetzt muss ich entscheiden, ob ich drauf gucke und operiere oder nicht. Ja, und da habe ich mir, da bin ich in der glücklichen Position, da ich nicht mehr selber operiere, rein objektiv zu sein. Und wirklich zu entscheiden und sagen, Mädchen, pass mal auf, im Regelfall sind es ja Mädchen. Also, dass Männer sich operieren lassen, liegt irgendwo in Prozentzahl 5%. Dass man sagt, okay, ich würde noch mal warten. Mach mal andere Sachen, mach mal Einlagen, mach mal aktive Gymnastik. Ja. Hallux Valgus Nachtlagungsschiene gibt es ja auch. Da bin ich nicht so unbedingt ein Freund von. Die meisten Leute, die so ein Ding tragen, schmeißen das Ding auch nach 2, 3 Wochen weg, weil sie es leid sind. Aber es ist ein Hilfsmittel. Schreibe ich auf, ist budgetneutral, kostet mich nichts, kann der Patient ausprobieren, fertig. Aber erfahrungsgemäß, lange Sicht bringt es letztendlich nichts. Wenn dann die Operation getätigt ist, ist leider die Irrglaube da, dass damit alles getan ist. Und ja, damit ist es leider nicht getan. Ja, ich habe meine Verantwortung einmal den Operateur gegeben, der hat es korrigiert und jetzt kann ich mein Leben lang weiter mit meinem Prinzessinfuß rumlaufen. Dem ist nicht so. Weil die Ursache für einen Hallux Valgus, haben wir auch schon mal besprochen, ist der Spreizfuß. Wenn ich aktiv nichts an meinem Spreizfuß mache, wenn ich nichts an meinem Gewicht ändere, wenn ich nichts an meinem Schuhwerk ändere, ereilt mich das komischerweise nach ein paar Jahren wieder. Mhm. Und dann macht es die Operation noch schlimmer. Ja, jede Fußoperation am Fuß ist nicht gut. Die Blutversorgung am Fuß ist sowieso immer empfindlicher und mit jeder weiteren Operation gibt es eine größere Narbenbildung. Mit einer Narbenbildung ist die Durchblutung schlechter. Das heißt, du kriegst dann auch irgendwann einmal Hautstörung und es ist keine Seltenheit, dass wenn jemand 3, 4 Mal am Fuß operiert wird, ihm vielleicht auch schon eine Zehe fehlt. Das heißt, ich möchte hier keinem irgendwie Angst bereiten, aber eine Operation muss Sinn und Zweck haben, dann muss sie gut zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt werden und so korrekt durchgeführt werden von einem guten Operateur, dass keine Komplikationen eintreten. Leider ist es so, dass die operative Ausbildung in den Kliniken von der Qualität her auch abgenommen hat und dass jeder Facharzt letztendlich die Befähigung hat und die Erlaubnis hat zu operieren, ob er es kann oder nicht. Und dann muss das jeder mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren. Kann ich das oder kann ich das nicht? Und ich musste mir eingestehen, dass ich nicht gut Füße operieren kann und dass es Leute gibt, die Füße wirklich sehr gut operieren können und die kenne ich auch. Und wenn mich jemand fragt, wohin, dann kann ich das empfehlen. Ja, aktiv darf ich ja nie empfehlen, aber auf Frage meiner Patienten darf ich ihnen was empfehlen. Und dann habe ich guten Gewissens. Ich kann hinschicken, weiß, die sind gut, das wird auch gut. Und rede ich überhaupt zu viel? Ich bin gerade in einem kleinen Monolog drin, stelle ich fest.
Das geht. Super. Solange der Inhalt stimmt, ist alles schön.
Solange ihr noch nicht aufgestanden seid und ich alleine reinspreche, ist das okay. Halt. Und dann ist wie gesagt, die Nachbehandlung ist das Wichtige. Und da reden wir nicht unbedingt von richtigen Einlagen und Fußgymnastik, sondern auch frisch nach der Operation muss so eine korrigierte Großzehe auch in Überkorrektur letztendlich gezügelt werden, damit durch die Verschrumpfung der Kapsel nicht schon anfänglich sofort wieder die Fehlstellung eingenommen wird. Aber dieses Zügeln, das kann man machen, das muss man nicht unbedingt machen. Das ist jetzt keine Leistung, die die Krankenkasse auch wieder abbildet. Und deswegen kann man auch ganz klar sagen, machen es die meisten Orthopäden nicht. Es kostet Zeit, Energie, es kommt nichts dabei rum. Ja. Deswegen sollte der betroffene Patient immer fragen, kann ich jetzt noch irgendwie was investieren, damit das Operationsergebnis auf lange Sicht gesichert wird? Und diese Frage sollte man seinem Orthopäden stellen. Und dann bin ich fest der Überzeugung, dass man da noch eine gute Möglichkeit findet, das Operationsergebnis abzusichern.
Ja, hast du da Zahlen, Daten, Fakten, wie viele mit der Operation hinterher zufrieden sind, oder wo wirklich dann der Erfolg eingetreten ist? Also wir haben sehr niederschmetternde Zahlen um die Ohren geschlagen bekommen. Hast du was Aktuelles vielleicht?
Man kann das nicht so sagen, und ich kann immer nur aus der eigenen Erfahrung berichten. Also niederschmetternd ist es nicht. Also die Operation gelingt im Regelfall. Ja, ich würde sagen, in 80% der Fälle gelingt es. In 20% der Fälle sind die Leute von Leuten operiert worden, wo ich nicht als Patient hingegangen wäre. Aber das ist letztendlich so. Man sollte mal darauf hören, wie sind die Ergebnisse von anderen. Und da könnte man, wenn die gut sind, begebe ich mich hin. Das Problem ist, und das kommt sehr häufig vor jetzt, und ich bin jetzt 10 Jahre in der eigenen Praxis. Das heißt, die Leute, die jetzt vor 7 bis 10 Jahren operiert worden sind, die kommen jetzt das zweite Mal und sagen, die Fehlstellung hat sich schon mal gebildet. Und dann sage ich, ja, aber ich habe mir noch gesagt, Sie müssen konsequent Einlagen tragen, Sie müssen ein bisschen was für die muskuläre Kräftigung machen. Und wenn das nicht gemacht wird, dann hängst du letztendlich drin und kannst dich auf die erneute Operation freuen.
Ja, das war nämlich genau das, was ich sagte, mit wenig erfreulich. Wir sind mal an den Start gegangen und hatten da Zahlen bekommen von 40-50% entwickeln diese Fehlstellungen nach einiger Zeit wieder. Und der Patrick, unser Orthopädie-Schuhmachermeister, hatte sogar Zahlen gesagt von, wie war das, 15%, bei denen, ich meine 15% hätte er gesagt, bei denen es wirklich auch auf lange Sicht ein operativer Erfolg ist, und der Rest, also 80-85%, ergibt sich die Fehlstellung nach einiger Zeit eben aufgrund der fehlenden Nachsorge dann leider doch wieder.
Die Zahlen erscheinen mir so ein bisschen sehr negativ getrübt halt. Also, also im Prinzip mit der Operation kannst du ein gutes Ergebnis erreichen. Aber wenn wir so über einen Zeitraum, und das muss man einfach definieren, sagen, komm, 5 bis 10 Jahre, dann hast du schon wieder Fälle, wo die Großzehe abwandert, wenn du letztendlich nichts machst. Also ganz so negativ bin ich nicht, aber man darf sich auch nicht in Sicherheit wiegen. Und das muss eigentlich der Grundtenor sein. Ja. Mit einer Operation ist es nicht getan. Wenn du dich danach nicht um deine Füße kümmerst, dann hängst du halt wieder drin. Und mit jeder Operation wird es letztendlich schlechter.
Ja. Und das ist eine Aufklärung, die halt auch irgendwie wohl leider fehlt, ne? Finde ich zumindest.
So ist es. Wobei, stimmt, hast du eigentlich recht, es wird darüber aufklärt bei einer Operation. Die Operationsaufklärung sagt, okay, schlechtes Operationsergebnis, wirst du auch darüber aufgeklärt, oder die Fehlstellung kann wieder zunehmen. Aber was fehlt, ist letztendlich, was du nach der Operation machen solltest. Ja, das ist die Therapieempfehlung nach der Operation, die kommt ein bisschen zu kurz.
Überhaupt auch gerade in die Kerbe schlagend hatte der Dr. Kinz ein Statement, da würde ich mal gerne von dir wissen, wie du dazu stehst. Und zwar hat der Dr. Kinz sinngemäß gesagt, die Orthopädie hat den Fehler gemacht, sich von einer präventiven Medizin zu einer rein kurativen Medizin zu entwickeln.
Vollkommen richtiger Spruch. Das ist das, was ich in allen Bereichen sage halt. Ja, das heißt, der Orthopäde wird dafür belohnt, dass er im Regelfall eine symptomatische Beschwerdesymptomatik behandelt. Ja, er sucht in vielen Fällen gar nicht mehr die Ursache der Beschwerdesymptomatik, sondern behandelt symptomatisch, und das ganz schnell. Prävention wird dem Orthopäden aber auch nicht bezahlt von der gesetzlichen Krankenkasse. Ja, also U-Untersuchungen als Prävention bei Kindern werden noch bezahlt, aber so Körpercheck oder so, die letzte U-Untersuchung ist U14, da wird dann geguckt auf Beinachse, Statik, Wirbelsäule, und dann kommt es halt schwierig. Das macht es aber auch schwierig für einen Orthopäden, der nicht operiert, betriebswirtschaftlich gut zu arbeiten. Das heißt, und da bist du in der Bredouille immer als Kassenarzt, du willst gute Leistungen bringen, kriegst aber dafür nicht viel. Ja, also ich frage ja gerne die Leute, was verdiene ich denn jetzt an ihnen? Sagen sie mal. Ja, und dann sagen die 150, 200 Euro, da lächle ich immer drüber, weil Kontakt sind halt 22 Euro so in etwa. Mhm. Deswegen behandelst du symptomatisch, aber der Körper ist komplex. Ja, das heißt, die Füße sind das Fundament. Da musst du gucken, Rücken, Verhältnis zur Bauchmuskulatur, Beckenboden, all das, was statisch wichtig ist, das spielt eine Rolle. Und das kann ich eigentlich mit einer guten Untersuchung rauskriegen, aber das wird in dem Sinne eigentlich gar nicht gewünscht. Oder es wird erwartet, innerhalb der 7 Minuten für 20 Euro das zu machen. Das ist sehr schwierig. Und deswegen verzweifeln manche Ärzte auch an dem, was sie letztendlich gelernt haben, wissen, was zu tun ist, aber die Möglichkeiten, die sie haben, im zeitlichen und finanziellen Rahmen.
Ja.
Aber um auf deine Grundfrage zurückzukommen, ja, durch Prävention könnten wir viel mehr erreichen als durch eine Operation, aber die Operation wird bezahlt und die Prävention nicht.
Ja, ein Fehler im System, wo wir uns, glaube ich, deutlich einig sind, alle drei, da müsste sich eigentlich das System deutlich verändern. Die Prävention müsste da viel größer geschrieben werden, da müsste einiges sich tun. Und dann wollen wir mal hoffen, dass wir vielleicht auch mit der heutigen Podcast-Folge schon mal ein bisschen für diese Prävention jetzt auf diesem Wege dann sorgen können.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie ich schön zu sagen pflege. Ja.
Ja. Yvonne, hast du noch eine Frage, die dir unter den Zehennägeln brennt?
Sag Bescheid. Ich habe das jetzt bisher als einleitende Worte von euch aufgefasst und warte darauf, dass wir jetzt mit dem Interview starten. Ja, also ich weiß nicht, was ihr sonst gewohnt seid, aber na gut, ich bin jetzt gerade mal so ein bisschen warm.
Du, ja. Weißt du was, wir können auch noch weiter quatschen und dann machen wir halt einfach 2 Folgen hinterher draus und schneiden.
Oder ihr holt euch nochmal, geht euren Fragensalon durch und ich freue mich natürlich nochmal über eine weitere Einladung. Also ich kann nur sagen, mir hat das bis jetzt sehr viel Spaß und Freude bereitet.
Ja. Also sehr gerne. Wäre jetzt tatsächlich auch etwas gewesen, wo ich gesagt hätte, würde ich tatsächlich nochmal machen, vielleicht auch dann zu einem etwas spezifischen Thema. Wir haben uns ja jetzt sehr allgemein auch über das Thema Fußgesundheit gesprochen, dass wir vielleicht nochmal mit dir zusammenkommen, um spezifische Themen zu besprechen. Oder keine Ahnung, wir kriegen auf jeden Fall was hin, weil.
Guck einfach mal, ich will euch auch jetzt nicht unter Druck setzen.
Nein,
das war nicht
meine Intention. Nee, also ich wäre von mir aus tatsächlich da drauf auch gekommen, weil es ist wirklich schön, mit dir sich zu unterhalten. Das ist ein tolles, lockeres Gespräch, es macht wirklich Spaß. Jederzeit gerne wieder. Von mir aus könnte man es tatsächlich auch nochmal auf ein Insta-Live ein gemeinsames oder sowas runterbrechen, ist ja auch noch eine Variante. Jederzeit kommen wir mit dir sehr, sehr gerne wieder in Austausch. So, und jetzt machen wir aber das Gekasper, das schneide ich gleich so ein bisschen
raus. Oh, ich fand das ganz gut. Ja,
ja
das, okay. Das macht uns alle nur natürlicher und sympathisch.
Ja, absolut. Ja, also wie gesagt, bevor also die Yvonne will ich ja auf gar keinen Fall abwürgen, aber bevor wir uns jetzt verabschieden und unseren Zuhörern dann erzählen, was sie in circa einer Woche oder so von uns wieder zu hören bekommen, einmal für dich die Gelegenheit, ein Statement deiner Wahl raus an die Hörer.
Ja, okay. Jetzt hast du mich aber.
Du kannst auch Mutti grüßen, das ist egal.
Ich grüße alle, die mich kennen. Nein. Also, letztendlich danke für die Einladung heute zum heutigen Podcast hier. Und ich sehe, dass wir da verschiedene oder hauptsächlich die großen Meinungen teilen. Und wir haben festgestellt, dass aktives Vorgehen besser ist, als passiv behandelt zu werden. Leider wissen wir alle erfahrungsgemäß, es ist leichter, einfach irgendwie bedient zu werden, Geld abzugeben und eine Leistung zu empfangen. Wenn es aber um die Füße geht oder wenn es an sich um unseren Körper geht, in der Orthopädie heißt es, Aktivität ist wichtiger als irgendwas, denn bewegen heißt leben und das ist eigentlich mein Leitspruch. Und so müssen wir unsere Füße und den ganzen Körper bewegen und dann können wir unseren Körper auch genießen.
Super. Sehr schönes Schlusswort für das heutige Interview. Wie gesagt, bleiben sehr gerne mit dir in Kontakt und hören dich garantiert nochmal wieder. Also das irgendwas werden wir da finden, weil das war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch heute. Wir verlassen mit unserem Podcast jetzt erstmal die orthopädischen Gefilde und kommen in der nächsten Woche zum Thema psychologische Auswirkungen des Gehens, des Barfußgehens vor allem auch, und haben den Per Olof de Marco im Interview von der Barefoot Academy und werden uns dann auch mit dem Thema Waldbaden noch beschäftigen. Das wird uns jetzt in den nächsten Wochen so begleiten. Bleibt einfach dran. Wir freuen uns, dass ihr zuhört, und lasst uns gerne eine Bewertung da und vor allem abonniert uns. Und ja, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Wir sind raus, wir sind fertig mit freundlichen Füßen und tschüss.
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 Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemanden im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden. Meine Angebote: Fußtraining, Personal Training, Ernährungsberatung und Fit am Arbeitsplatz. Meldet euch gerne, ich würde mich darüber freuen.
Und mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund oder halt im Ruhrgebiet eigentlich. Im Internet natürlich bei Facebook, bei Instagram und unter www.barfußimpott.de. Dort findet ihr alle Informationen zu meinen aktuellen Angeboten, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt und wie ihr bei mir etwas buchen könnt natürlich.
Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Bis dahin, wir hören uns bei Barfuß im Pott, und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
Macht's gut. Ciao.
Auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Freak, find's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht. Ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstelle, guck, wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchen, Pferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.